Stehen geblieben sind wir gerade beim letzten Wort von Daf Memhe Amud Bet. Und weil wir das letzte Wort schon gelesen und interpretiert hatten, ist ja nicht besonders schwer. Vehametiv hängt mit Hatov zusammen. Dann fangen wir jetzt. Ja, bitte.
Fragen. Ja. Wir haben das jetzt gelesen und
ich denke, die können wir dann einbauen, wenn der Text kommt.
Ach so,
okay. Aber vergiss nicht.
Okay. So, Daf Mem Vav Amud Alef oben. Rabbi Zeira Chalash. Rabbi Zeira wurde krank. Al Elegabe Rabbi Avahu. Dann ist Rabbi Avahu zu ihm hinaufgekommen. Wer möchte weiterlesen? Kabil Alei. Oder besser gesagt, es gibt ja ein Sternchen oder ein Aleph oder irgendetwas Verweis. Das ist nicht Kabil, sondern Kibel. Ja, er hat akzeptiert, er hat sich vorgenommen. Bitte?
Ihr mit Bach und Katina, Herich, Shakei, Avedna, Yomatava, Leravana.
So, das ist jetzt sehr schwer zu übersetzen. Es ist aramäisch, manchmal. Ist es so, ein, sagen wir mal, ein Judeo-Aramäisch, das ziemlich viel Hebräisch hat. Hier sind wir in tiefem im aramäischen Gebiet. I Mitbach Katina Charich Shaki. Hola. Shaki, das ist wie Schock auf Hebräisch.
Das Bein.
Charich heißt angebrannt. Ich weiß nicht, ob er sich mal verbrannt hatte. Also die, mit verbrannten Beinen. Katina, der Kleine. Und sagt Rashi, Katina Charich Shaki, Kachayu Korin Rabbi Zeira. Das war sein Beiname, sein Spitzname von Rabbi Zeira. Alles erklärt in Bava Metzia, aber das machen wir jetzt nicht. Wobei in manchen Ausgaben von Talmud, das ist interessant zu wissen, in manchen neuen Ausgaben von Talmud Babli, ist Wilne Ausgabe, das heißt mit diesem Layout, aber die neue Ausgabe, das heißt, auch das ist schon eine neue Ausgabe, es sieht nicht 100% aus, wie was von der Witwe und den Gebrüdern Rom in 1882 herausgegeben wurde. Alles, was hier ist, sagen wir mal, dieses Viereck, ja, die Mara Rashi Tosfot sieht mehr oder weniger identisch aus. Was hat sich geändert? Bei Rashi wird jedes neue Stück fängt mit einem Zitat aus der Gemara immer an. Dieses Zitat ist hier fettgedruckt. Das war in der Wilner Ausgabe nicht so, das Fettgedruckte. Und manchmal, weil sich rundum etwas geändert hat, wo es Sternchen gab, haben sich diese Zeichen oder kleine Kreisen, die haben sich geändert im Buchstaben. Aber sonst ist das genau wie Vilna. Oben Titel eigentlich genau wie Vilna, fast genau. Die haben in Vilna Ausgabe, gab es hier an der rechten Seite Zahlen und an der linken Seite eine hebräische Zahl. Hier sind in beiden Seiten hebräische Zahlen. Aber rundum hat sich das Layout geändert. Und in manchen Ausgaben gibt es, was man Mosaf Rashi nennt. Das heißt, wenn Rashi etwas Relevantes sagt, so was hier steht, aber er hat es nicht hier, sondern anderswo geschrieben, dann wird es gebracht. Welche Ausgabe ist das hier? Oswadar? Oswadar hat Mosaf Rashi hinten, glaube ich. Es kommt darauf an, ob es Platz auf dem Blatt gibt oder nicht.
Ich werde das hinten dazu.
Ich sage nur, es ist dort. Aber wir wollen ohnehin uns...
Ja, wenn Sie gesagt haben, Baba Metzia, wissen Sie, wo in Baba Metzia? Dann schaue ich mir das einfach
an. Ja, Pehe Amud Alef.
Danke.
Also schöne Hausaufgabe natürlich. Aber ich will mit Absicht das jetzt ausklammern. Rabbi Zeira aber nannte man der Kleine mit den verbrannten Füßen. Oder verbrannten Beinen eigentlich, ja? Gut, hat er gesagt, I Mitbach. Puh, was ist Mitbach? Wenn er geheilt wird. Aha. Ja? Wenn er geheilt wird, Avidne Yometavel Rabbanan, dann mache ich ein Fest für die Rabbiner. Ich werde ein Kiddush geben. Atbach. Er wurde gesund. Avada Saudata Lechulu Rabbanan, dann hat er eine Mahlzeit für alle Rabbiner gemacht. Kimati le Mishre. Wenn die Zeit gekommen ist, loszulassen ein Stück Brot, was heißt das? Ich habe ein Stück Brot hinzugefügt. Ja, genau. Ein Brot brechen. Amar lele Rabisera hat er den Rabisera angesprochen, sagt er, Lishre Lomar, der Herr, unser Lehrer, unser Oberrabbiner, unser Rosh Hashiva, unser Dayan, unser ich weiß was. Der Mar, der Herr, soll bitte Mozi machen für uns alle. Ja? Nicht schon Mar. Amar Le hat Rabbi Zerim gesagt, Lo Sabar Lamar und Sie, hochverehrte Rabbi Avau, sind Sie nicht der Meinung, teilen Sie nicht die Meinung der Rabbi Yochanan, von was Rabbi Yochanan gelehrt hat, der Amar, der gesagt hat, Baal Abayit Otzer, es ist der Heilseigentümer oder in diesem Fall der Gastgeber, der die Mahlzeit gespendet hat, der eingeladen hat, dass er das Brot öffnet. Scharalu, dann hat Rabbi Avahu das gemacht, wie Rabbi Zerenga beauftragt hat. Kimate Levruchi, wenn die Zeit gekommen ist, das ist jetzt schon fast Hebräisch, Levruchi, Levarech, um Birkat Hamazon zu machen. Amalei hat Rabbi Zerenga gesagt, hat Rabbi Avahu dem Rabbi Zerenga gesagt, Nevarech Lanmar, der Herr soll hochverehrte bitte vorbenchen, Simon machen. Amar le hat Rabbi Zerim gesagt, losaba lamar lehad rabuna de min Babel, hochverehrte, teilen Sie nicht die Meinung des Rabuna aus Babel, der Amar, der gesagt hat, Bozea Mevarech, der das Brot geöffnet hat, der macht auch Birkat Hamazon. Und so hat Rabbi Zera die Ehre zweimal abgewiesen und eher dem gegeben, der das Fest, also Rabbi Abau, der sich so gefreut hat mit der Heilung von Rabbi Zera, hat ihm die Ehre gegeben. Ganz interessant hier, kleine Kleinigkeit, Rav Huna de min Babel. Ich habe ziemlich viel in Masechtot gelernt, fast den ganzen Talmud. Und ich kann mich an diesen Ausdruck Rav Huna de min Babel nicht erinnern. Das heißt nicht, dass sie gar nicht vorkommt, aber wenn sie noch vorkommt, habe ich sie entweder noch nicht begegnet oder es ist sehr, sehr selten, außer hier. Warum heißt es Rav Huna de min Babel? Wer ist dieser Rav Huna de min Babel? Das ist der gleiche Rav Huna, den wir überall kennen. Nur Rabbi Zera war aus Babel und hat Aliyah gemacht. Und die sitzen jetzt in Israel. Darum auch Rabbi Avahu. In jener Periode nennen sich die babylonische Amoraim nicht Rabbi, sondern Rab. In Israel nennen sie sich weiterhin Rabbi. Rabbi Avahu, Rabbi Zera, Rabbi Yochanan. Ja? Das ist israelische Sprache jener Zeit. Also, jetzt kommen wir zurück. Sagt er, nur Rav Huna ist der Meinung, dass der Mozi gemacht hat, der macht auch Birkat Hamazon. Okay, sehr schön. Aber was dachte sich der Rabbi Avahu? Ve'ihu keman sevira le, und er, ve'ihu und er, keman wie wem hält er? Ja, das ist die Grammatik. Le, wie wem?
Wie wer?
Okay, wenn die Experten nicht wissen, dann bin ich befreit von. Keman sevira le. Wessens Meinung teilt er, sagen wir mal so. Das ist zwar keine wörtliche Übersetzung, aber es funktioniert. Sagt die Gemara, Keha, der Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, wie was Rabbi Yochanan im Namen von Rabbi Shimon ben Yochai gesagt hat, Baal HaBayit Otzer, Vorech Mevarech. Rabbi Shimon ben Yochai war der Meinung, dass der Gastgeber zwar einlädt, Mozi macht, aber das Bändchen, damit beehrt er den Gast. Und zwar nicht nur beehrt er den Gast damit, sondern der Gast soll diese Ehre auch nehmen. Und zwar aus einem wichtigen Grund. Baal HaBayit Otzer, warum? Warum tut der Baal HaBayit das Brot öffnen? Der Mozi gemacht hat, man hat ein großes Brot gehabt, dann das Brot geöffnet und dann Stücke verteilt. Und die Gäste, die werden sich immer ein bisschen schämen, nehme ich nicht zu viel. Der Baal HaBayit soll großzügig verteilen. Ja, Kedei She Yivza Be'en Yafe. Er soll mit einem schönen Auge, also großzügig Stücke verteilen. Wo Rachme Barech, und der Gast tut Benchen, warum? Weil, wenn er vorbencht, wir haben ja gesehen, dass der, der Simon macht, der sagt auch das ganze Birkat Hamazon vor. Und wenn er das macht, dann fügt der Gast einen Segen hinzu. Nicht ein Segenspruch, also keine Bracha im technischen Sinn, aber dennoch eine Bracha im volkstümlichen Sinn. Kadeshe varechet balabait, dass er den Balabait segnen soll. Maime varech, was segnet er? Wer möchte hier vorlesen? Hier hat schon mein Mann weg.
Ach, hier hat schon Shiloh Yosh Baal Abayt Baalam Hazin, Velo Yikhelem Lolam Haba.
Ja, es sei der Willen Gottes, also ich füge Gott in Klammern so, ja, es sei der Willen, dass nicht der, der Gastgeber verschämt wird im Diesseits und auch nicht, also nicht Jewosch soll nicht verschämt werden, Volo Yikalem, ein anderes Wort für Scham, er soll nicht verächtet werden im Jenseits. Verabi?
Verabi, Mosif, Ba,
Rabbi fügt hinzu noch andere Dinge, nämlich
Meot Bakol
Nechassar. Er soll sehr erfolgreich sein mit all seinen Gütern, all seinen Eigentümer. Besitztümer.
Vehihi nachsav venachsenu mutlachim.
Es seien seine Besitztümer und unsere Besitztümer erfolgreich.
Ukrovim lai.
Und nahe dem Staat, also gut gelegen. Die Stadt soll sich entwickeln, damit die Güter auch in einem guten Ort sitzen.
Yishlot, Satan, Lo, Bamasei, Yadav, Velo, Bamasei, Yadenu.
Der Satan soll weder in seine, im Werk seiner Hände, noch im, im Werk unserer, in den Werken unserer Hände, sich reinmischen, fassen, ja.
Veal, Yisdaker, Lo.
Ja, es gibt hier zwei verschiedene Versionen. Val Yisdaker oder Yisdakek. Er soll sich nicht präsentieren.
Lo, Lafna, Velo, Lafaneinu.
Weder vor ihm noch vor uns.
Shum, Davar, Hahu, Hate, Het.
Es ist schwer Avon, weil das Vav zwei Rollen spielt, als Buchstabe, als Vokabel und Konsonant gleichzeitig.
Me'ata ve'al
olam. Und es soll sich weder vor ihm noch vor uns präsentieren, irgendwelche Sache der Überlegung der Sünde von jetzt an und bis immer.
Wir haben uns an der Stelle gefragt, was das Nahe bei der Stadt eigentlich heißen soll.
Nahe bei der Stadt heißt der Location, Location, Location.
Ich habe in den Rashi nachgeschaut, er meint einfach, weil das praktisch ist, wenn man sein Feld gut sieht.
Ja, eben. Ja, aber ich glaube auch, das ist vom Wert her. Aber ja, es ist ökonomisch interessanter, Besitztümer, also Immobilien zu haben, die nahe der Stadt sind, als solche, die irgendwo im Wald
sind. Ah, der Grundstückspreis im Wald.
Ja. Aber ich meine nicht nur die Preise natürlich. Die Preise ziehen an, weil es eben wertvoller ist, es nahe der Stadt zu haben. Es gibt tatsächlich die bessere Birkonim, schließen das ein. Wir sagen heutzutage, unser Bekannter ist, dass Harachamanu Ivarech et Balabaitase, et Ishto Balatabaitase, oder vielleicht nur et Balatabaitase, oder nur et Balabaitase, kommt darauf an, dass die Situation ist. Das ist eine Kurzversion, wo man die Hausbesitzer, die Gastgeber segnet. Aber in besseren Birkonim gibt es auch diesen Text, gerade dort, wo man damit eben die Gastgeber segnet. Man erzählt wird, dass, das ist schon für das richtig Lesen, erzählt wird, dass in Erz Israel, in Jerusalem, glaube ich, eine Kollel-Familie hat eine Yeshiva-Woche eingeladen, oder einige Yeshiva-Wochen eingeladen für Freitagabendessen, für Freitagmittag. Und diese Yeshiva-Wochen waren so, haben gerade maturiert, sind jetzt für ihr erstes Jahr in Israel. Das mit dem Hebräisch-Lesen von Texten, die denen nicht so bekannt ist, kann manchmal holprig sein. Natürlich, die Texte, die sie jeden Tag beim Gebet sagen, kommen fließend, aber nicht alle Texte sind eben so fließend. Und erzählt wird, dass wenn es zum Bändchen kommt, dass der Keulel-junge Mann, dort der Gastgeber, darauf stand, dass sie das lesen sollen, und sie kannten das nicht. Sie waren es nicht gewohnt und fangt an zu lesen, und er sagte, Hirazon, es sei der vielen Scheloje Wosch Balabai Baolam Azeh, dass der Gastgeber im Diesseits nicht verschämt wird, Voloi Kanes La Olam Abai, er will nicht hineinkommen zu Olam Abai. Die Kanes und die Kalem ist sich so ähnlich, dass er lammert und er kannte das nicht und er hat das die Kanes gelesen. Man soll Menschen nicht zwingen, um Texte zu lesen, die sie nicht. Ja, Fragen kommen jetzt.
Und die Frage war trotzdem, wie er auf diesen Text kommt, weil dieser Text ist nicht etwas, was ich sagen würde an dieser Stelle. Und es ist auch eine, also ich finde ihn relativ materialistisch. Ich finde auch, dass die Possessions sehr stark betont werden und
ja.
Danach erst.
Also, von Rabbi Israel Salanter sagen wir, man zitiert ihn, man soll sich um die eigene Geistigkeit und das materielle Wohl der anderen kümmern. Wir sind dran jetzt, wir wurden eingeladen, jemand hat uns zu essen gegeben, wir sollen uns dafür segnen. Er hat uns Materielles zur Verfügung gestellt, Essen. Und es soll ihm gut gehen. Und darum segnen wir ihn. Und wir schließen uns selbst nur ein, weil wir zusammen mit ihm gesegnet werden wollen. Und wenn schon, heißt das, dass wir jetzt ernsthaft beten, weil wir wollen ja auch gesegnet werden. Ja, das ist eine halachische Überlegung. Sehr häufig im Gebet beten wir in Mehrzahl, weil vielleicht wir im Einzahl es nicht verdienen. Aber sollten wir als Teil einer größeren Gruppe betrachtet werden, dann verdient die Gruppe es, auch wenn ich es nicht verdiene. Das tun wir bei zum Beispiel jeder Mische Berach, wenn ein Mann aufgerufen wird zur Torah, bei jedem Mische Berach, enden wir im Kol Israel Echav. Mit allen Religionsgeschwistern. Ja? Wenn wir für die Kranken beten, im Kol Israel Achehem. Übrigens muss man hier Achehem nicht nur als Brüder verstehen, sondern Geschwister. Hebräisch ist halt eine sehr geschlechtliche, ist das Wort, Sprache, wo das Geschlecht der Wörter, ja, sehr geschlechtsspezifisch, und wo man dann zwangsgemäß das Männliche nimmt, wenn man beide meint. Das ist manchmal, wir hatten das, wenn wir vor einigen Monaten, ein Jahr und mehr, anderthalb Jahren, haben wir uns vor anderthalb Jahren mit den Pflichten der Eltern zu ihren Kindern oder Kindern zu ihren Eltern auseinandergesetzt, Marei Masechet Kiddushin, und dort versuchen wir herauszufinden, wann heißt Ben ein Sohn und wann heißt Ben ein Kind. Wann heißt Av ein Vater und wann heißt es ein Elternteil. Und ja, es ist nicht immer leicht zu trennen. Gut, gibt es noch Fragen? Sonst gehen wir weiter.
Adhechan Birkat Mazal.
Okay, sehr gut. Nächstes Stück. Adhechan, ja bitte.
Rab Nachman Ad Navarech.
Das ist ganz wichtig. Adhechan Birkat Ha.
Hazimun.
Ah, okay. Bis wo geht die Einladung zum Menschen? Stimmt, ja?
Rab Nachman Ad Navarech. Rab Shishidamar Ad Hazan.
Ja? Das heißt, bis eingeschlossen. Was heißt Ad Nevarech? רבותיי נברך, יהי שם השם מורך מאת העולם, ברשות מרנן רבנן רבותיי נברך שאכלנו שלום, ברוך שאכלנו שלום, תרוך חיינו. Das heißt, Zimun ist, was in den Birkonim als Zimun bezeichnet wird. Was ist Hazan? Hazan ist der Name des ersten Segensprüches. Und jetzt wird es extra interessant. Was heißt das, dass Zimun dann bis zum Ende des ersten Segensprüches geht? Simon ist Simon, Racha ist Teil von Menschen. Was meinen wir damit, ja?
Ja, das Problem daran ist, wenn ich den ersten Segensspruch als Teil Simon betrachte, dann wäre die Frage, ob ich ihn überhaupt machen kann, wenn ich allein bin. Oder? Weil ich doch gesagt
habe. Tolle Interpretation, ich stimme zwar nicht, aber tolle Interpretation, das ist genau die Frage, die ich stelle, ist, ob das die Interpretation sein soll oder nicht. Und die Antwort ist selbstverständlich nein, weil ich habe das so vorbereitet, aber. Aber ich meine, es gibt natürlich Hinein. Wenn wir nicht eine andere Erklärung haben, dann würden wir zu dieser Schlussfolgerung kommen. Also was ist die andere Erklärung? Rashi sagt uns, Adechan Birkata Simun, das ist die vierte, das vorletzte Wort der vierten schmalen Zeile in Rashi, sorry für die, die nicht eine klassische Gemara haben. Dort steht, Adechan Birkata Simun, Shetzrichin Liot Shlosha. Ja, man braucht drei. Aber dann heißt es, plötzlich haben wir die andere Interpretation, die wir zurückweisen werden. Also wir haben zwei Dinge erreichen. Die erste Sache ist, bis wo wir drei Personen brauchen, dass man nicht aufstehen kann. Mhm. Dann heißt es, und wenn wir es nicht haben, dann sagen wir es nicht. Das haben wir sind zurück zu ihrer Interpretation. Wir haben zwei Möglichkeiten. Rashi bringt uns zwei Möglichkeiten. Okay, wir werden sehen. Also, Rav Nachman amar, ad nevarech, Rav Shishit amar, ad asan. Bitte, weiterlesen.
Neymar kata, tani chada, birkat Hamazon, shnaim, shlusha.
Neymar kata, nei. Vielleicht ist das wie eine bekannte, bereits bekannte Meinungsverschiedenheit von Tanae, Tanaim. Also von der Zeit der Mishnah. Der Tani, den wir haben gelernt, von einem Breiter. Tani Chada, ein Tana sagt, Birkat Hamazon, ja, das Birkat Hamazon, Steim, nicht Schneim, sondern Steim, das muss weiblich sein. Shalosh, also ohne He, nicht Schneim und Shalosh, sondern Steim und Shalosh. Birkat Hamazon, 2 und 3. Boah, was heißt das? Sagt Rashi, noch immer zur Unterstützung der Meinung, die wir eben nicht repräsentieren. Rashi sagt, Birkat Hamazon 2 und 3. Bamim Shayu Shte Brachot, Bamim Shalosh. Ja? Manchmal gibt es 2 Brachot, manchmal 3. Ketzat, wieso? Kishem Shlosha, wenn es 3 Menschen gibt, Hen Shalosh Brachot, dann sagt man 3 Brachot, Kishem Shnaim, Hen Shte Brachot. Ja, also wir sind noch immer bei dieser Meinung, die ich am Ende nicht will. Ja, aber derzeit stimmt es. Also eine Meinung gibt es so. Betanya Yidach, der andere sagt, Birkat, ja, Birkat Hamazon ist Shlosha ve'arba'a, 3 und 4. Wenn nicht geschrieben, ja, Shlosha, wenn die Zahl eine weibliche Endung hat, dann ist das für ein männliches Subjekt. Wenn die Zahl keine weibliche Endung hat, dann ist es für ein weibliches Subjekt. Das geht so bis 10 in Hebräisch. Shlosha v'arba. Ja, also Shlosha v'arba, wie kann das sein, dass für 2 und 3 weiblich und jetzt 3 und 4 männlich ist? Die Antwort ist, wer in Bach schaut, wird sehen, dass der Bach beide zu weiblich ändert. Das heißt, Stein be Shalosh, Betanya Idach, Shalosh v'arba. Das ist, was ich gerade jetzt denke.
Das ist das, was wir gedacht haben, auch immer
so gedacht. Ja, die Gemara denkt auch doch so. Svavua, ja, die Meinung ist, die Kula Alme, alle sind der Meinung, Atova Metiv Lavdo Reitai. Die vierte Bracha ist nicht von der Torah. Atova Metiv ist nicht von der Torah. Also was soll das heißen? Maila Vaka Miflige ist nicht die Meinungsverschiedenheit in diesem Punkt. Manda Mashtami Shalosh, der da sagt, und hier sehen wir, warum der Bach das geändert hat auf weiblich, weil hier steht Shtayim Shalosh. Der da sagt 2 und 3, Kisavar ist der Meinung, Adazan, dass Simun die Bracha von Hazanat HaKol einschließt. Und wenn man nicht 3 Personen hat, dann kann man Hazanat HaKol nicht sagen. Und Manda Mashtami Shalosh, der da sagt, rein 4, Kisavar Adnevarech. Ja? Das Simun bis Nevarechit. Nein, sorry, ich habe das jetzt falsch gesagt. Nochmals. Man, der macht Steinbech los, der sagt 2 und 3. Ist Birkata Simun. Nein, doch, ich habe es richtig gesagt. Man, der macht Steinbech los, der sagt 3 und 4. Kassava ist der Meinung, Ad Nevarech, ja, dass bis das Simun nur bis Nevarech ist, dann sagt er 3 und 4, meint er damit was zu sagen. Es gibt 3 Brachot von der Torah und insgesamt 4 Brachot. Shlosh Abba, Gehem Schneim, Arin Shalosh, Shazan, Ubir Katarat, Ubir Yerushalayim, Shem Shloshayim, Osivim Nevarech. Nein, sorry, dass Simun hinzugezählt wird als extra, wie eine extra Woche. Das ist falsch gesagt. Wir zählen Atova Metiv nicht in dieser Sache. Warum? Weil Atova Metiv später hinzugefügt wurde. Das habe ich gestern erklärt.
Das heißt, 4 meint, dass er den Simun dazu zählt?
Ja. Sagt die Mara, Lo, nein! Weil es 2 Wörter gibt, die Lo tönen. Lo zu ihm und Lo nein. Die werden unterschiedlich geschrieben. Gibt es einen jüdischen Ausdruck, wenn man richtig Nein sagen will? Loi mit einem Alef. Lo mit dem Alef. Nicht zu verwechseln mit Lo mit dem Bar. Und was ist es denn? Sagt die Gemara, sowohl Rav Nachman als Rav Sheshet werden diese beiden Quellen nach ihrer eigenen Auslegung erklären können. Rav Nachman mit Haretzel Tame, Rav Nachman erklärt es nach seinem Verständnis, nach seiner Begründung. Rav Sheshet mit Haretzel Tame, Rav Sheshet nach seiner Begründung. Rav Nachman mit Haretzel Tame, Rav Nachman erklärt es nach seiner Begründung. Der Kule Alma, alle sind einverstanden, Adne Varech, dass das nur Simun Simun ist. Manda Maschlo Schwalba Shabir. Wer 3 und 4 sagt, der sagt es ganz gut. Das passt ja, wir haben es gut ausgelegt. Manda Maschlo Schwalosh. Was machen wir mit 2 und 3? Amar werde sagen, Acha bewirkat Poali Maskinen. Wir sprechen jetzt von den besonderen, verkürzten Menschen, ja, der von Arbeitern, von Tagesmühlen, gesprochen wird. Der Amar, der hat gelehrt, der Amar, Bracha Rishona, ich lese jetzt, was der Bach hinzufügt. Bracha Rishona, die erste Bracha, Ketikuna, sprechen Sie ganz normal. Hazanet HaKol, wir ändern die Arbeiten nicht. Shnia, die zweite Bracha, Potech Bebirkat Haaretz, fängt er an, Nodelecha, Uvecholelim, Bonei Yerushalayim, und sie schließen ein Bonei Yerushalayim. Das heißt, sie haben die zweite und dritte Bracha kombiniert, damit es schneller geht, weil sie sind ja Tageslöhner und jede Minute gehört dem Arbeitgeber. Selbstverständlich, wenn sie die zweite und dritte Bracha zusammen vereint haben, dass sie nicht diese zahlreiche Harachaman gesagt schon haben, die wir sagen. Das wurde noch gar nicht geschrieben in jener Zeit, das ist ja später gekommen. Das ist Rav Nachman, das heißt, normale Menschen, also alle Freiberuflichen, Freiberufliche, die, oder Angestellte, die auf einem Monatslohn sind, oder ich weiß was, die Menschen normal. Tageslöhner, wo sie eigentlich pro Minute gezahlt werden, mehr oder weniger. Also sie müssen echt, sie dürfen nicht unterbrechen, sie haben kein Recht dafür. Es gibt keine gesetzlich vorgeschriebene Lunchpause und so weiter. Die kombinieren die zweite und dritte Bracha, um es schneller zu sagen. Und deshalb haben sie 2 Brachot, oder wenn sie auch Simon machen, 3 Brachot. Das zeigt übrigens, wie wichtig Simon ist. Weil wenn sie zu dritt sind, dann machen sie Simon. Auch wenn sie dafür 2 Brachot kombinieren. Rav Sheshet, und das ist die Mund von drei Personen sogar, nicht nur mit zehn. Rav Sheshet mit der Letzletame, Rav Sheshet erklärt nach der eigenen Erklärung, der Kule Alma Adazan, alle sind einverstanden, dass Simon die erste Bracha von der Ketamazot einschließt. Man, der mal Stein, Mischalosch, der da sagt, man sagt zwei, drei Brachot, Shapir, ja, weil das ist nachher so nicht der Kol, und zwei, drei. Man, der war Shalosch, war Ba, der da sagt, drei, vier, Kassavar, Atova, Metiv, Dorei, da hier ist der Meinung, dass Atova, Metiv auch fest zum Menschen gehört und nicht wie wir es gestern ausgelegt haben.
Ja, diese Meinung scheint aber nicht allzu häufig gebracht zu werden.
Nein.
Aber nein. Offensichtlich gab es sie.
Ja. Ja.
Also ich verstehe mehrere Sachen. Ich bin schon vorher nicht mehr mitgekommen. Das erste, was ich nicht verstehe, ist, ich verstehe gar nicht, warum man überhaupt auf die Idee kommt, dass man Simon als eine Bacha betrachtet.
Nein, man sagt nur Barech, Baruch Elokeinu Shechal Mishalom.
Okay.
Man segnet Gott. Es war keine sehr lange Bracha, aber es ist eine Bracha.
Okay, und das ist
ja.
Der Grund. Und dann können wir das nochmal durchkondigieren, wer mit den 2 und 3, also die Frage von 2 und 3 entsteht nur, wenn man Simon nicht als Bracha betrachtet.
Was?
Die Frage von 2 und 3, also
2 und 3 nach der Auffassung von Rav Nachman ist für die Arbeiter. Die 2 oder 3 Brachot.
Aber in der ursprünglichen Bereite, jetzt ohne Rav Nachman.
Heißt das nach 2 und 3 in der ursprünglichen Auslegung ist, wenn man Simon macht, dann hat man 3 Brachot. Wenn man nicht Simon macht, hat man 2 Brachot.
Aber in jedem Fall betrachtet man Simon und Hassan als 1.
Ja.
Okay.
Also, so sagt Rashi. Ja, ich werde bald eine andere Meinung sagen.
Und Atova mit Tief zählt man gar nicht.
Atova mit Tief zählt man gar nicht, stimmt.
Okay.
Gut. Jetzt sind wir ein Tosfot hier, der mit der ganzen Sache nicht zurechtkommt. Balea Tosfot, sorry, ich werde das mal auswendig auslegen, weil sonst können nicht alle mitfolgen. Die Balea Tosfot sind unzufrieden. Sagen Rashi erklärt, dass hier gemeint ist, dass die erste Bracha von Birkat Hamazon zu Simon zählt. Ja? Und wenn es nur 2 Menschen gibt, dann machen sie diese Bracha überhaupt nicht. Ich muss, vor dass ich mit Tosfot weitermache, sagen, wie schön Rashi ist. Ich bin nicht überzeugt, dass Rashi das so in der Praxis umgesetzt hat. Aber Rashi lernt so, und damit erklärt sich etwas, das wir gestern gelernt haben, gestern hervorragend. Das hat schon vorgestern angefangen. Diese macht Locke zwischen Rav und, nicht Schmuel, sondern Rabbi Yochanan. Die Frage, ob 2, die zusammen essen, Simon machen dürfen oder nicht. Und wir hatten so ein bisschen Mühe, was ist so schlimm daran, dass die Menschen sagen, in der Varech, Elokeinu Shechal Mishalom. Und die Halacha ist, dass 2 nicht Simon machen dürfen. Okay, ist man erwähnt den Namen Gottes, Elokeinu. Aber nach Rashi geht es um eine ganze Bracha. Und eine Bracha zu sagen, wo man nicht darf, ist problematisch. Okay. Das heißt, erstens habe ich betont, wie schön, wenn Rashi recht hat, dann ist das besonders schön. Aber Tosfot findet sich nicht damit zurecht, das ist sehr beständig im Sinn, sagt Rashi. Rashi sagt so. Ja? Velomihira, ich bin nicht überzeugt von dieser Sache. Warum? Die Birkata Sando Reita. Wir haben ja gesagt, wer hat die erste Bracha verordnet und wer hat angefangen, sie umzusetzen? Wer hat so etwas Ähnliches gesagt? Moshe. Warum Moshe? Weil sobald der Mensch isst, muss er Gott segnen. Vachalta vesavata uberachta.
Da haben Sie ja gestern gesagt, dass es eigentlich nur 2 Brachot aus der Torah gibt. Die eine ist über Birkat Hamazon.
3 aus der Torah.
3. Drei haben wir eigentlich, glaube ich, die anderen sind.
Also, die erste Bracha ist, jetzt, wir müssen hier aufpassen. Halacha aus der Torah lernen ist keine einfache Sache. Die Torah ist Torah Shebichtav, die geschriebene Torah. Die Halacha kommt von Torah Shebalpe, die mündliche Torah. Es gibt sehr viel, es gibt einiges, das geschrieben ist, man kann sehr viel darüber philosophieren, was die genaue Beziehung zwischen Torah Shebalpe und Torah Shebichtav ist. Was sicher ist, ist, wir glauben fest daran, dass der Kern von Torah Shebalpe von Sinai kommt. Was dieser Kern ist, ob dieser Kern jetzt aus einer Methode oder aus einer Reihe Halachot besteht oder eine Kombination von denen oder eine konkrete Auslegung der Torah, darüber streiten sich die Gemüter. Aber ganz sicher ist Torah Baal Peh so stark in Sinai verwurzelt, dass wenn die Torah Baal Peh eine Stelle in der Torah auslegt, und zwar anders auslegt, als auf den ersten Blick dort zu stehen scheint, dann entsteht damit eine Halacha von der Torah oder widerspiegelt das eine Halacha von der Torah. Zum Beispiel, Ehebruch ist erlaubt? Nein. Und eine Frau, eine verheiratete Frau mit einem Mann, schlafen wird, der nicht ihr Mann ist, dann ist das besonders schlimm. Und für den Mann ist das besonders schlimm. Also ein Mann, der mit einer verheirateten Frau schlafen wird, die nicht seine Frau ist, ist genauso schlimm als für die verheiratete Frau mit dem Mann. Mit einer Ausnahme, dass beim Mann es immer schlimm ist und bei der Frau kann es sein, dass sie vergewaltigt wird. Das ist beim Mann nicht so schlüssig. Okay, es gibt schon sowas, Männer, die vergewaltigt werden, aber nicht in dieser Form. Und wenn wir heiratet man, die Torah sagt, ki kach ish isha uva ala. Ein Mann wird eine Frau nehmen und mit ihr Verkehr haben. Die Gemara legt es aus, dass auf drei verschiedenen Arten eine Ehe entstehen kann. Ki kach ish isha uva ala. Ein Mann wird eine Frau nehmen, das heißt, er gibt ihr ein Geschenk, dass sie einwilligen soll, mit ihm verheiratet zu sein, meistens ein Ring, und dann entsteht die Ehe. Oder es kann mit einem Vertrag, das lernen wir von einer anderen Stelle, es kann ein Ehevertrag so geschrieben werden, dass mit dem Vertrag, mit der Übergabe des Vertrages die Ehe entsteht. Machen wir in Wirklichkeit aber nie. Der Ehevertrag ist nur ein Ehevertrag, nicht um die Ehe entstehen zu lassen, sondern um Rechte entstehen zu lassen. Und hauptsächlich Rechte der Frau. Und dann, Uvala, ein Paar kann sich entscheiden, durch Zusammenleben zu einem verheirateten Paar zu werden. Würde man diese Gemara nicht kennen, würde man sagen, die Tora sagt, dass die Ehe eigentlich erst entsteht, wenn man zusammenlebt, wenn das Paar Verkehr hat. Halachisch ist das nicht so. Und das heißt jetzt, wenn ein Mann und eine Frau heiraten, durch einen Vertrag heiraten sollen, oder der Mann gibt der Frau ein Geschenk und sie willigt ein, mit ihm damit zur Frau zu werden, und dann geht sie fremd, sie wird vergewaltigt, machen wir so, sie wird vergewaltigt. Der Mann, der sie vergewaltigt hat, begann Ehebruch und Vergewaltigung gleichzeitig. Das Schlimmere von den beiden ist Ehebruch an sich. Er kann dafür hingerichtet werden, der Mann. Auch wenn diese Frau mit ihrem gesetzlichen Mann nie Verkehr hatte. Das heißt, die Auslegung der Halacha ist bindend und sogar auf einem Niveau von der Oraita, auch wenn es nicht so in der Torah geschrieben ist. Ja? Soll klar sein.
Unsere Frage war aber, was sind die anderen zwei Brachot?
Ja, jetzt komme ich dazu zu dieser Sache. Wenn es steht in der Pasuk, im Pasuk, Vachalta, du wirst essen, Savata gesättigt werden, und Verachta et Hashem Elokecha al Haaretz Dor Shelach Lach. Wenn ich jetzt nur die Tora betrachte, ohne die Auslegung der Weisen, dann werde ich sagen, es gibt nur eine Pflicht, Gott für das gute Land zu danken. Wir lesen das nicht so. Wir lesen, Vachalta, du wirst essen, Savata, du wirst sättigen, und Verachta et Hashem Elokecha, und du wirst Gott segnen für das Essen. Und auch noch Allah Rezatovash und Allah für das gute Land. Und aus dem letzten, wenn ich mich nicht irre, das werden wir noch sehen bald, von Allah Rezatovash müsst du dir eigentlich, das habe ich jetzt nicht klar in Erinnerung, weil es nicht für den heutigen Schüler ist, sowohl die Pflicht für das Land zu segnen, als für die Quelle der Heiligkeit im Land, nämlich Jerusalem und Beit HaMikdash. Und so lernen wir drei Brachot aus einer Stelle.
Oh.
Das heißt, dass es nicht vorstellbar ist, dass so, wenn die erste Woche in der Torah ist, dann ist es nicht vorstellbar, dass die erste Woche ausgelassen wird.
Ja.
Dass die zweite und dritte Brachot der Reiter sind, wissen wenige Menschen. Aber alle Kindergartenlehrerinnen wissen, dass die erste Bracha sehr wichtig ist. Wenn man mir fragen würde, wie das Bähnchen beizubringen, hätte ich das ganz anders gemacht. Denn es gibt nämlich ein verkürztes Bähnchen, das halachisch zufriedenstellend ist, in dem alle drei Brachot gesprochen werden. Aber statt sie so lange zu machen, werden sie auf ein Minimum reduziert. Und so ist vorgeschrieben, dass wenn jemand nicht alles Bähnchen kann, dann soll er das verkürzte Bähnchen bähnchen. Und es gibt das Kind, die sagen, man soll Kindern das beibringen. Und wenn die Kinder das gut kennen, dann können sie die erste Bracha länger machen und die zweite Bracha länger machen und die dritte Bracha. Und ich würde das Gleiche auch für das Morgengebet tun. Ja? Die Art, wie das Morgengebet beigebracht wird. Ich muss hier insbesondere betonen, dass es auch solche Kinder gibt, die werden viele Jahre brauchen, bis sie mehr beten, als sie im Kindergarten mitbekommen. Und deshalb denen beizubringen, dass es eben dieses verkürzte Gebet gibt, womit aber alle essentiellen halachischen Elemente erfüllt werden, ist eigentlich wertvoll. Okay, genug für...
Also, Dr. Sofort, Entschuldigung, wir haben jetzt sofort noch nicht fertig.
Ja, stimmt.
Also Sie beschweren sich, dass das nicht geht, was Rashi sagt, weil die erste Bracha die Oraita ist.
Ja. Ve'ech yachid patumina, wie kann ein oder alleine Mensch dich davon befreien? Also, erster Einwand. Zweiter Einwand. Wer sagt, dass Simon Bis Birkat Hazan ist? Rav?
Sheshet.
Nachdem das der Talmud vollendet wurde, genau wie wenn die Mischne vollendet wurde, wurden Faustregeln formuliert, die uns erlauben, um leicht gewisse Schlussfolgerungen aus dem Text zu ziehen. Nämlich, wenn es einen Streit zwischen zwei Personen gibt, zwischen zwei Tanaim, auf welche Art paskeln wir? Ich erinnere mich noch, als ich die erste dieser Regel gelernt habe, ich weiß nicht mehr, welche Regel das ist. Ich glaube, Rabbi Yehuda und Rabbi Meir, Halachake Rabbi Meir, dass wenn Rabbi Yehuda und Rabbi Meir in der Mishnah miteinander streiten, dass wir die Meinung von Rabbi Meir befolgen. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, naja, in diesem Fall, dann möchten doch alle, so wie, ich war 10 Jahre alt, nur alle die Rabbi Meir halten, dann hat man recht. Ja? Das Ziel ist ja, recht zu haben. Ich dachte irgendwie, dass die Regel im Vorhinein formuliert wurde. Das stimmt nicht. Im Nachhinein, wenn sich der Psak Halacha kristallisiert hat, dann haben gewisse Menschen diese Klalim formuliert. Und so konnte man sagen, Abaya und Rava, im ganzen Talmud befolgen wir Rava, außer in 6 Fällen. Weil in 6 Fällen hat sich die Meinung von Abaya durchgesetzt. Und die werden mit der Kürzel Yalke Gam, Judain Lamed, Chav Gimel Mem, zusammengefasst, ist es jetzt nicht wichtig, um diese aufzulisten. Die Halacha befolgt, ja, zwischen Rabban Gamliel und anderen, also wann ist die Halacha wie Rabban Gamliel, wann ist die Halacha wie die Weisen. Es gibt Regeln für all diesen Dingen. Also auch gibt es Regeln, wie im Talmud geurteilt wird. Und hier haben wir eine Meinungsverschiedenheit zwischen Rav Nachman und Rav Sheshet und sagt das sofort. Hakeimelan ke Rav Sheshet beisure. In Fragen, die nicht finanzielle Streitfragen sind, nicht Beit-Din-Fragen sind, sondern Fragen des persönlichen Benehmens, befolgen wir die Meinung von Rav Sheshet. Ulevidei und nach Rav Sheshet, Yachid omer Schneim, sagt ein Yachid, jemand, der nicht in Beisein einer dreiköpfigen oder mehrköpfigen Tischgesellschaft ist, der sagt nur zwei Segensprüche. Uvechol duchte. Und es ist nicht nur, dass unsere Praxis nicht so ist, sondern Vechol duchte überall, wenn man von Menschen spricht. Nakat Shalosh Brachot. Dann spricht man von Shalosh Brachot. Ich kann das sogar beweisen, weil es eine Aufnahme von Tilmadna 2018 gibt, wo wir von, genau, von Shalosh, wenn wir Birkat Hamazon erwähnen wollen, dann sagen wir Shalosh Brachot. Also was ist jetzt los? Und außerdem sagt noch das Wort, ich überspringe jetzt ein kleines Stück.
Okay.
Schau mal, was wir tun. Das ist eine andere Sache. Tosfot machen, die Analyse von Tosfot typischerweise besteht daraus, aus einer Arbeit, die auf Rashi basiert. Rashi hat die Texte vor Ort interpretiert. Wie es aus dem und wir den Text einfach lesen, wie wir ihn erläutern müssen. Manchmal hat sogar Rashi die Texte so interpretiert, die schlussendlich nicht bleibt, weil wir hier die Texte so interpretieren müssen. Dann kommen die Baalei Tosfot. Und weil Rashi schon die Gemara ausgelegt hat, haben sie diesen Luxus und können das nächste machen. Es gibt dafür ein hervorragendes Wort mit lateinischer Wurzel, Omnisignifikanz. Das heißt, alle Texte überall haben Bedeutung, Bedeutung. Und sie verbinden verschiedene Texte aus dem gesamten Talmud. Das kann man erst tun, nachdem dass man die Texte versteht. Also es basiert auf Rashi.
Ja.
Die andere Sache, die Tosfot tut, und das, was wir gerade jetzt gesehen haben, ist, Tosfot versucht, was sie sehen, weil es viele Baalei Tosfot gibt, was sie vor Ort sehen, wie man sich, wie die Torah-Gemeinschaft sich benimmt, um das im Talmud zurückzufinden. Das ist eine unheimlich wichtige Aufgabe, wie Rabbeinu Tam das erklärt. Minhag Ashkenaz basiert nicht, also Minhag Ashkenaz hier meinen wir nicht gefilte Fisch. Minhag hier heißt nicht Minhag, sondern heißt die Tradition, wie Psak Halacha auszusprechen, wie wir tatsächlich die Halacha leben. Minhag Ashkenaz kommt eigentlich nicht vom Talmud Babli. Minhag Ashkenaz ist diese komische Sache. Wie kommen Juden in Europa an? Juden kommen. Genau. Juden kommen in Europa, weil Flüchtlinge, weil Gefangene, Kriegsgefangene von Rom nach Italien mitgebracht werden, weil dann Israel, auch schon vor der Zerstörung, aber insbesondere nach der Zerstörung, Israel im sozioökonomischen Einzugsgebiet von Rom ist und deshalb kommen auch Händler nach Rom. Wir haben Geschichten im Talmud, wie Tanaim und Moraim in Rom angekommen sind, insbesondere Tanaim, also wenn es die besseren Zeiten, gerade nach der Zerstörung und vor der Zerstörung. So kommen eigentlich Händler, es gibt auch Juden aus Israel, die kommen in Asia Minor und der Türkei an. Und das sind die Juden, die schließlich, das sind insbesondere von Italien, die den Kern, die erste Schicht des europäischen Judentums bilden. Es gibt in jener Zeit keine großen Lehrzentren in Europa. Wir kennen keine Yeshivot aus jener Zeit. Sicher haben Menschen Torah gelernt, aber wir wissen eigentlich so wenig davon, weil sie uns nichts hinterlassen haben. Vielleicht werden die Archäologen noch was entdecken, aber große Zentren gab es bestimmt nicht, sonst hätten wir davon gewusst. Was geschieht ist, allmählich unter Byzantium wird Erz Israel mehr und mehr leer, mehr und mehr Juden ziehen weg und kommen dann in Persien an. Das literarische Werk der persischen Juden, Talmud Bavli, wird viel wichtiger. Es wird also der Referenztext. Die Menschen schicken ihre Fragen, wenn sie können, weil nicht immer ist die Grenze leicht zu überqueren, schicken sie ihre Briefe den Geonim in Babel, viel weniger nach Eretz Israel. In Eretz Israel gibt es zunehmende Gezerot, es gibt Verordnungen, die das Leben sehr, sehr schwer machen. Es gibt sogar eine belegte Theorie, dass wie heißt es in Eretz Israel irgendwann, das war ja üblich, wir haben das gestern gesehen, dass man aus der Tora gelesen hat und dann jeden Vers übersetzt auf Aramäisch, dass diese Übersetzung untersagt wurde. Es wurden zwei essentielle Merkmale des Schabbat-Gottesdienstes in Eretz Israel von christlichen Römern untersagt. Nämlich die Übersetzung, die Targumim und die rabbinische Lehre. Weil was geschehen ist, man hat viel weniger gelesen, man hat nicht eine ganze Parascha, wie wir das heute gemacht, gelesen und so die Tora in einem Jahr vollendet, sondern dreieinhalb Jahre, genau. Und dafür hat man, gut, auch die babylonischen Juden haben die Übersetzung gehabt, aber die israelische Juden, die haben dann eine Drascha gehabt, wo die halachischen Inhalte auf Basis jener Lehre ausgelegt wurden. Und das wurde untersagt. Christen hatten ein riesiges Problem mit Talmud, weil es manche Verse gibt, die die Christen sehr gerne auf ihre Art interpretieren, christologisch interpretieren. Wenn man aber den Targum anschaut, dann sind sie nicht mehr christologisch zu interpretieren. So gibt es einen Vers in Jesaja, den die Christen sehr, sehr, sehr lieben. Man nennt das auf Griechisch den Trishabon. Wer weiß, was Trishabon ist?
Irgendwas mit drei.
Ja, stimmt. Die Kedusche. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ach, die Christen lieben die Kadosh, Kadosh, Kadosh. Sie lieben nach Israel. Warum? Sehr einfach. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dreifaltigkeit. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Lesen Sie als? Wie lesen das Shema Israel? Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem ist Elokeinu. Er ist eins. Die Christen lieben das anders auszulegen. Hashem Elokeinu, Hashem. Drei. Dreifaltigkeit. Aber wenn man im Targum schaut, macht der Targum diese Auslegung kaputt. Im Targum steht nämlich, und das sagen wir im Uvalezion-Gebet, Kadosh, 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 Hashem Zagodah, ja? Kadish Alara, Heiligkeit auf Erden, Gott ist heilig auf Erde, Kadish Bishmeshmaya, ja? Heilig im Himmel, in den Himmel der Himmel, der höchsten Himmel, Kadish Lalamul, Alme Almaya und Ewigkeit, das heißt, wir bestehen diese dreifachen Ausdruck, dieser dreifache Ausdruck als drei Dimensionen. Es gibt zwei räumliche Dimensionen dort, ja, die auf Erden und, oder zwei Sphären, ja, und es gibt die Dimension der Zeit. Und deshalb waren die Christen und so viel mit dieser Sache und haben eine Menge Dinge verboten.
Wir wissen aber trotzdem aus mittelalterlichen Handschriften, dass noch ziemlich lange im frühen Mittelalter in Aschkenaz sehr viel israelischer Einfluss.
Oh ja,
sehr viel auch sehr viel Talmud Jerusalem.
Darum sage ich das jetzt. Aber erst, also wer das nachlesen will, ich habe einen Artikel von einem Jakob Mann. Jakob Mann kam aus Przeworsk. Ist leider, ich weiß nicht, ob er fromm geblieben ist, er war anfänglich chassidischer Jude. Allerdings hat er einen Job bei Hebrew Union College genommen, das sind die Reformer. Also ob er jetzt persönlich fromm geblieben ist, bezweifle ich. Interessanterweise, als er seinen Artikel geschrieben hat, stand da drauf, dass die Transliteration der hebräischen Wörter nicht die von Hebrew Union College Annual üblich waren, sondern er wollte seine eigene aschkenasische Aussprache. Also das ist einfach interessant. Jakob Mann heißt er.
Eine Frage, die ja. Ich mal zur Sicherheit jetzt stellen möchte, damit wir zu Ende kommen. Die Frage war, welche von den Brachot wieder weiter sind?
Hasan et Akol, Nodel Echa Bizal Arez El Amazon und dann Rachem Bizuvne Yerushalayim. Die drei ersten Brachot.
Nein, aber generell von allen Brachot, weil nachher kommt die Diskussion.
Von allen Brachot überhaupt, die da weiter sind. Normalerweise nehmen wir an, dass es nur Birkat Amazon und Birkat Torah gibt.
Okay.
Es geht so weit, dass es eine Auslegung gibt, die an sich, sie schreit aus, sie muss interpretiert werden, man kann sie nicht so einfach stehen lassen. Sie ist nicht verständlich ohne Interpretation, aber einer der Gründe für die Zerstörung des Tempels ist Shelo Beruchu Torah Tchila, dass er nicht seine Bracha für das Lernen von Torah gemacht hat. Das zeigt, wie wichtig diese Bracha ist.
Ja.
Auch wenn es ausgelegt werden muss, ist noch immer, man sagt, wie heißt es, man sagt es der Chafetz Chaim, Rav Yisrael Meir Kagan, berühmter Autor des bekanntesten Werkes zu oder besser gesagt gegen der Lashon Hara, dass er mal als Zeuge im Gericht berufen wurde, beziehungsweise dass er selber gerichtet wurde, ich weiß nicht, ich glaube als Zeuge. Und der Anwalt hat ihn dann präsentiert, sagt er, Ehrwürdigkeit, ich will nur erklären, wer das ist, also dieser Rabbiner. Man erzählt von ihm, er ist so ehrlich, dass wenn er einen Brief mit einem Boten verschickt, dass er dann eine Briefmarke nimmt und sie zerreißt, dass es nicht dass die Post nicht davon leidet. Und dann dreht sich der Richter zum Anwalt und sagt, und Sie glauben das? Sagt er, ich weiß nicht, aber von Ihnen und von mir erzählt man das nicht.
Ja, das ist gut. Wir haben aber dieses Wort noch nicht fertig
gemacht. Nein, ich will weiter mit das Wort, ja. Aber da, jetzt ist wichtig. Rabbeinu Tam sagt, dass man nicht Man kann nicht Minhag Ashkenaz, man kann nicht die Art, wie man Paskins in Frage stellen oder ändern, ohne dass es eine bestimmte Bekanntschaft gibt. Sowohl Rabbeinu Tam als auch Zavua haben je eine Aussage dazu. Zusätzliche Werke, die man kennen muss, um ein Urteil fallen zu lassen, um ein Minhag zu ändern. Weil man muss wissen, was die Quellen der Halacha sind. Und sowohl Ozarua als Rabbeinu Tam sprechen von zusätzlichen Quellen außerhalb des Talmud Bavlis. Und ich glaube, dass es sogar Rabbeinu Tam ist, das da noch viel, viel mehr betont. Man spricht dort von Psikta, von Agadot, von also alle Arten Texten, die wir nicht gewohnt sind, halachisch herbeizuziehen. Und der Grund dafür ist, und das sehen wir hier in das Wort, der Grund dafür ist, weil eben Minhag Ashkenaz, wir lernen den Babli, das ist der Text, den man gelernt hat, das ist der Referenztext, aber benehmen tun wir uns nach Minhag Ashkenaz, das nur zum Teil auf dem Babli basiert und zum Teil aber auf dem Yerushalmi oder auf, also eigentlich kommt es von Minhag Eretz Yisrael. Natürlich sind Änderungen unter Einfluss des Babli gekommen. Oder manchmal war es nicht so, dass anfänglich die Minhag Eretz Yisrael reingehalten haben. Ich habe keine Ahnung mehr. Wir können jetzt sehr schwer Dinge ohne Texte zu rekonstruieren, die 1800 oder 1700 Jahre alt und 1500 Jahre alt sind. Was wir aber wissen bezüglich, was ich erwähnt habe, dass die Christen das Leben unter Byzantium in Israel sehr schwer gemacht haben, ist dann, dass die Rabbiner mussten eine Aushilfe suchen. Wie lehrt man Torah Baal Peh, wenn die Christen nicht erlauben, das in der Synagoge zu tun? Und was sie dann getan haben, ist, sie haben Piyutim geschrieben, nicht einfach Piyutim, liturgische Gedichte, sondern solche liturgische Gedichte, die halachische Inhalte beinhalten. Und im 9. Jahrhundert kommt ein persischer Jude namens Pirkoi ben Baboi nach Israel an und er ist skandalisiert, wieso? Sie haben solche lange Texte, wo sie Torah lesen, eigentlich drehen und das gehört nicht beim Gebet. Das alles ist, wenn die Kulturen wieder in Kontakt miteinander kommen nach der islamischen Eroberung. Es gibt kein, es sind nicht mehr zwei verschiedene Herrschaften, Persien und Rom. Ja, aber jetzt kommen wir zurück zu unserem Tosot. Und Tosot sagt, die Menschen benehmen sich anders. Das heißt, für Tosot ist das Benehmen der Menschen, der halachisch gebundenen Menschen, eine Quelle. Darum diese ganze, diesen Exkursus. Also, und außerdem gibt es eine Quelle, die werden wir noch lernen, in zwei Haldaf, ja, über Birkat Hamazon, von Birkat Hazan. Also das Ganze ist irgendwie nicht schlüssig. Er kann sich nicht vorstellen, er kann sich deshalb nicht einmal vorstellen, dass Rav Sheshet dieser Meinung ist, weil es würde gegen eine Mishnah verstoßen. Also diese ganze Interpretation von Rashi sitzt ihm nicht gut. Und dann sagt das Wort, Lachen, deshalb, Yeshna Feresh, müssen wir auslegen, ja, dass sich das auf was anderes bezieht. Ja? Es steht nämlich früher, Echad mafsik l'shnayim. Wer weiß noch, was das bedeutet? Wenn drei Menschen zusammensitzen und zwei sind mit ihrer Mahlzeit fertig und sie wollen benchen, dann unterbricht der Dritte seine Mahlzeit, wartet brav bis nach dem Simon und dann kann er wieder essen. Wann darf er wieder essen? Und wenn Sie schauen, ich habe ja am Anfang gesagt, wir werden nicht dabei bleiben. Jetzt, es tut mir leid, ich habe gesagt, wir werden nicht dabei bleiben. Und natürlich, was ich nicht gesagt habe, ist, die erste Meinung, mit der wir sozusagen nicht einverstanden sind, ist von Rashi. Das ist nicht gleichzeitig, wir sind mit Rashi nicht einverstanden. Aber es stimmt halachisch, dass wir sagen, dass Sadat Akol mit oder ohne Simon. Und deshalb können wir nicht die Schlussfolgerung von Rashi am Ende aufrechterhalten. Was Rashi am Ende dachte, ist eine interessante Frage. Ich habe mich jetzt nicht darin vertieft. Gibt es eine Tshuva von Rashi, die Licht darauf, wir haben ja Tshuva von Rashi, um rabbinische Responsen zu fragen, ob es eine Tshuva gibt, die hier Licht aufwirft, weiß ich jetzt nicht. Aber das Wort ist eigentlich da, auf diese Art, sowohl Ashkenazim als Sfarim, ja, wir benehmen uns so. Und deshalb sagt Tosfot den erste Punkt, bis wann muss man aufhören essen? Und wenn Sie mal andächtig schauen, Menschen, die sich auskennen in Halacha, sie sind beim Simon, sie sind noch nicht mit dem Essen fertig, versuchen zu warten, bis der Vorbencher, was der Takol gesagt hat, und der das Benchen bekommt und sich auskennt, sagt entweder die ganze Bracha laut, die erste Bracha, oder wenigstens das Baruch Atah Hashem Azan Atakol, damit alle wissen, wann das vorbei ist. Okay. Ja, also das ist es. Das ist die Antwort. Und ich lese noch von Tosfot, Vadai Yachidami Mitchayev Me'azan. Natürlich muss jeder diese erste Bracha sagen oder zuhören, dass ein anderer sagt. Ela Mishum de Kevan Nevarech in der Bracha. Weil Nevarech an sich, das war auch die Frage, ja? Zu viel gestellt. Wie gesagt, Nevarech ist ja keine Bracha. Stimmt? Sie haben gesagt, Nevarech ist ja keine Bracha. Sagt Tosfot, ja, es ist ja keine Bracha. Ja, deshalb Eino Omra Levada. Man kann nicht einfach Simun machen und aufhören. Es muss eine Bracha werden. Es ist verbunden mit Hasan et Hakol. Yigmor ima gam Birkat Hasan shi Bracha. Und das ist, was Rav Sheshit meint. Zählen wir jetzt Simun als separate Bracha? Ja? Oder nicht?
Ja, ich mache die Diskussion, die wir dann nachher haben, die Frage, ob der dann von wo der wieder anfangen kann, macht ja, das hatten wir heute schon, ja. Macht ja nur dann Sinn, wenn wir schon einen Teil des Birkat Hamazon, den wir auch alleine machen müssen.
Nur bitte. Okay. Okay. Also das war dieser Passwort, war ganz, ganz wichtig.
Danke.
Eigentlich wäre es schön, auch den nächsten Passwort zu lernen, aber wir werden das vielleicht ein bisschen ruhen lassen. Der nächste Passwort ist interessant. Warum? Weil er versucht zu sehen, ob das alles schlüssig ist, für was dann später gelernt wird. Weil die Interpretation muss auch ja eben, die Interpretation muss auch in den einzelnen Punkten der Gemara stimmen. Ja? Ja. Wir sind jetzt schon 5 Minuten vor Ende, also diese Tosfot jetzt zu machen ist nicht zu empfehlen. Am Montag ging es eher, ja. Übrigens, ich habe ein kleines Problem am Montag, das ich noch nicht lösen